dann zum zweiten Mal zu Gast innerhalb von knapp einem halben Jahr. Das letzte Mal in Berlin, da hatte ich so eine Horrorrückfahrt, aber nach Berlin sollte man auch nicht mit dem Auto fahren. Man sollte gar nicht nach Berlin fahren. Nein, Berlin ist ja ganz nett. Du wohnst ja in Berlin über Frank Willmann.
Ja, wenn man aus der Provinz kommt, dann kann natürlich die große Stadt Berlin dafür Verwirrung sorgen.
Ja, vor allem der Verkehr, aber gut. Der Kontrast war auch gut. Du wohnst ja in einem sehr angesagten, sehr gut situierten, eher bürgerlichen Stadtteil mit eher progressiver Ausrichtung, grenzt aber direkt an Wedding. Und Wedding ist das volle Kontrastprogramm auf dem Rückweg. Ja, das war eine Experience. Aber diesmal sind wir ja, wir sind ja in einer Zivilisation. Nämlich in Tschechien. Wie heißt das hier nochmal? Ich habe den Namen schon wieder vergessen. Steht da drüben, ne?
Schloss
Litomyschl. Litomyschl heißt das Örtchen hier. 20.000 Einwohner. Wunderschön bislang, das, was wir gesehen haben. Urlaub in Tschechien, beziehungsweise Slowakei, ist ja immer so ein bisschen ein Deutschland-Detox. Und du bist ja bekennender Fußballfan und du bist ja auch Buchautor. Du schreibst ja nicht nur über DDR-Punk. Du hast ja beispielsweise die Otze-Biografie geschrieben und hast das letzte noch aktuelle Buch ist Der Pate von Neuruppin. Darüber haben wir das letzte Mal gesprochen. Auch einen kleinen Ausblick gegeben auf das kommende Buch. Das kommt nächstes Jahr, glaube ich, ne?
Frühjahrsmesse Leipzig.
Frühjahrsmesse Leipzig, natürlich. Da bist du dann auch in Leipzig wieder zu Gast und wirst dann wirst du dann auch dein Buch vorstellen über Arkan der Tiger. Wer das alles noch nicht kennt, wer nicht weiß, wer Frank Willmann ist, hört euch einfach die Folge an vom letzten Jahr, Anfang Dezember, der konservative Anarchist, Folge 150. Sehr, sehr gut. Und Frank, das ist ja nicht Urlaub, was wir hier machen, mit dem lieben Jörg Folter zusammen, der kommt auch noch auf Patreon. Wir sind ja hier du bist ja quasi mehr oder weniger beruflich unterwegs, ich auch, aber du mehr. Du bist ein großer Freund des osteuropäischen Fußballs, beziehungsweise osteuropäischer Fußball-Fankultur. Und das ist auch so ein bisschen auch für dich so soziologische Betrachtung. Du schreibst bestimmt irgendeinen Artikel darüber, über das Spiel, was wir gesehen haben. Slovan Bratislava gegen Mostar vorgestern und gestern hast du mit Jörg, habt ihr euch noch irgendwie, in Deutschland wäre es wahrscheinlich 9. Liga, in Tschechien glaube ich 3. Habt ihr euch auch noch irgendwas angeguckt?
Ja, wir haben gestern ein wunderbares Pokalspiel gesehen, das einzige Pokalspiel Tschechiens, was am Mittwoch stattfand, in einem kleinen Dörfchen unweit von Odru. Ich habe schon vergessen, wie es hieß, aber es waren ungefähr 300 Zuschauer da.
Ja, doch so viele, okay.
Ja, und es gab großartige selbstgemachte Würste. Ja. Das Bier war nicht so gut, da fehlte die Kohlensäure, aber es kam extra ein Fleischer, der die Würste am Stand geräuchert hat. Das war also eine unfassbare Gaumenexplosion. Wunderbar. Wie das Spiel ausgegangen ist, können wir nicht genau sagen. Wir sind zur 80. Minute gegangen, da stand es noch 1-0.
Okay.
Weil wir dann noch 8 Kilometer an der Oder entlang wandern mussten in das Örtchen, in dem wir uns befanden, weil unser Fahrer sich geweigert hat, uns abzuholen. Er hat sich dann schon zurückgezogen in seine Gemächer, um seine Forschungen zu intensivieren und alles, was er bisher erlebt hatte, festzuhalten.
Genau, genau. Ich habe euch immerhin hingefahren, also von daher.
Eine Tour. Das war schon schön.
Ihr wolltet doch auch an der Oder.
Nee, wir hatten natürlich auch entlang große Lust an der Oder entlang zu spazieren. Ich habe auch noch eine 1.000-Mark-Wette gewonnen, weil Herr Folter der Meinung war, es würden sich Fischer an der Oder befinden, aber das Wasser schien mir so verschmutzt und ich habe auch keinen einzigen Vogel gesehen, dass es ein leichtes war, diese Wette zu gewinnen.
Ja, diese Running Gags und so weiter, der Tour, das kommt dann alles später noch mit Jörg, der wird ja auch noch zu Gast sein, aber wir machen ja seriöses Entertainment und wir haben uns das letzte Mal unterhalten natürlich über vor allem deine Geschichte, du bist ja aus der DDR Mitte der 80er Jahre, du durftest ja legal ausreisen, bist dann in Berlin, warst dann Mitte der 80er Jahre in Berlin und hast dann da gewirkt, heute bist du Buchautor zu verschiedenen Themen, wie gesagt DDR-Punk, Fußballfankultur im Osten, Osteuropa, aber eben auch zeitgeschichtliche Phänomene wie die Paten von Neuruppin oder Arkan der Tiger. Und da wir jetzt ja schon in Osteuropa sind und ich habe zumindest ein Fußballspiel gesehen und du hast zwei gesehen und eigentlich theoretisch wäre heute ja noch ein drittes dabei, das haben wir jetzt ausfallen lassen, um uns der schönen kulturellen Vielfalt von Litomyschl zu widmen, dachte ich mir, mit dir, vielleicht müsste ich das erweitern, Punk, Fußball und Ideologiekritik, weil Fußball kommt immer mal wieder am Rande vor, obwohl ich überhaupt kein Fußballfan mehr bin, schon lange nicht mehr. Was mich ja mehr interessiert, ist eigentlich dieses Drumherum. Also so, ich habe eher so ein soziologisches Interesse, sagen wir es mal so, an Fußballfankultur. Und wenn wir mal zurückgehen, du bist ja, seit du ein kleiner Junge bist du ja Fußballfan, ne?
Mein Vater hat mich im zarten Alter von 8 bei Motor Weimar angemeldet. Das hatte einen Grund, der darin lag, dass mein Vater selbst Fußball gespielt hat, bei den alten Herren von Motor Weimar, eigentlich Hockeyspieler. Aber Hockey als bürgerlicher Sport in der DDR verpönt, wurde abgeschafft in Weimar. Und so hat mein Vater dann den schweren Schritt unternommen und ist Fußballspieler geworden. Mhm. Und insofern war es klar, dass sein Sohn auch Sport treibt. Ich war, als er mich angemeldet hat, ein ziemlich schmächtiges Bürschchen, hatte eine Brille auf und hatte es natürlich auch dementsprechend wie in der Schule, weil Brillenschlangen mochte niemand 1970 in Weimar. Und der Fußball hat mir dann wirklich Substanz verleiht. Und ich habe auch durch den Fußball gelernt, mich in Gruppen durchzusetzen. Also insgesamt war es für meine Persönlichkeitsfindung der richtige Entschluss, Fußballspieler zu werden.
Ja, aber dann damit einherging ja auch Fußballfan. Also Fußballspieler war ich auch mal als Kind, aber ich konnte überhaupt nicht Fußball spielen. Ich konnte Hockey, konnte ich gut. So, das war, da war ich besser drin. Aber Fußball konnte ich wirklich überhaupt nicht. War auch immer so der Auswechselspieler, der am Ende vielleicht nochmal so eingewechselt wurde in der letzten Spielminute, damit man irgendwie noch so sagt, okay, einmal kurz darf er mal aufs Spielfeld rennen, aber ich war nicht gut. Aber ich war natürlich als Kind Fußballfan. Wahrscheinlich würden jetzt alle Fußballfans heute sagen, ja, wenn du als Kind Fußballfan warst, aber heute nicht mehr, dann warst du nie Fußballfan. Das kann schon sein. Aber du bist ja so der Fußballleidenschaft auch abseits davon, dass du ja wahrscheinlich schon lange nicht mehr selber spielst, auch treu geblieben. Sonst hättest du zum Beispiel nicht Bücher geschrieben, wie dieses Stadionpartisanen beispielsweise über Fußballfankultur in Osteuropa, ne?
Ostdeutschland.
Oder Ostdeutschland, genau. Mhm. Und da würde ich auch gerne mit dir ansetzen, weil wenn du 1970 angefangen hast, bei Motor Weimar zu spielen, diese geilen Namen von diese geil proletarisch klingenden Namen der DDR-Vereine, das war ja wahrscheinlich im gesamten Ostblock so, oder? Dass das immer so Betriebssport, Traktor, Motor, das hieß doch auch in Tschechien oder in Polen hieß das doch bestimmt alles genauso, oder?
Es war ähnlich, ja. Das nach dem russischen Prinzip, es gab quasi jeder Verein hatte einen Förderer, der entweder aus der Industrie kam, aus der Landwirtschaft, dann hieß die Mannschaft Traktor, oder aus irgendeinem Ministerium des Inneren, oder es war ein Club, der vom Militär gesponsert wurde. Das war nicht anders als im Westen, nur dass das Geld nicht so reichlich floss, aber die Spieler natürlich trotzdem genug Geld auf der Tasche hatten. Das heißt also, ein Dynamo-Vereine gab es überall, die hießen manchmal BFC Dynamo, Dynamo Moskau, Dynamo Zagreb. In anderen Städten hatten sie dann ein bisschen kompliziertere Bezeichnungen, Armeesportvereine, Partisanen, Belgrad, ZSKA, Vorwärts, die hat man überall gefunden.
Wo du ja gerade gesagt hast, dein Vater war Hockeyspieler, aber das galt als bürgerlicher Sport, bürgerlich entartet, Fußball aber in der DDR auch vom Staat, von den Staatsideologen akzeptiert, weil ein proletarischer Sport.
Genau, es war ein proletarischer Sport. In den 70er und 80er Jahren, in den frühen 80er Jahren war das auch ein Tummelplatz für Arbeiter. Arbeiter, ich sage Arbeiter und nicht ArbeiterInnen. Es waren also fast nur Männer, die dort anzutreffen waren. Auch im jugendlichen Alter sehr, sehr wenig Frauen, also Prozentsatz unter 2. Die Frauen haben sich da auch nicht wohl gefühlt, weil es auch sehr ruppig zuging, ohne dass ich jetzt behaupten möchte, dass es organisierte Bösartigkeiten gab, aber die Sprache war derb. Und die Arbeiter waren ehrlich, schüttelten ihre Faust und wussten genau, wo der Böse sich befindet, nämlich in Berlin.
Also ja,
in der Hauptstadt der DDR.
Der Hauptstadt der DDR und da auch der Sitz des Lieblingsclubs von Erich Mielke, oder?
Kann man so wahrheitsgemäß benennen. Der BFC Dynamo saß in Ost-Berlin, aber im DDR-Sprech Hauptstadt der DDR genannt.
Ja, natürlich. Nicht Ost-Berlin.
Und immer wenn der BFC Dynamo oder auch jeder andere Berliner Fußballverein in die Provinz gekommen ist, die ja für jeden ordentlichen Berliner unterhalb von KW bzw. oberhalb von Oranienburg begann, gab es entsprechenden Hass und Thema zu ernten. Und die Lieblingsbeschimpfung aller Ostdeutschen alias DDR-Bürger war Juden Berlin.
Ja, ich habe ja schon vorhin gesagt, als wir uns darüber unterhalten haben, habe ich so aus meinem laienhaften Halbwissen, habe ich gesagt, es gab ja schon so auch Fußballfanclubs auch in der DDR, noch in den 80er Jahren, die schon so eine neonazistische ein Gestus der Neonazi-Provokation ja auch an den Tag gelegt hatten. Einfach weil das heißt, das Krasseste war, mit dem du provozieren konntest natürlich, in einem selbsternannten antifaschistischen Staat. Und weil das halt auch einfach war, genau, alle gegen dich aufzubringen. Und es ist halt natürlich, es bedient halt auch natürlich, also wenn du deine Gegner als Juden oder was weiß ich, Zigeuner beschimpfst, bedient das natürlich auch niederste Instinkte. Aber du hast gesagt, du hast das ein bisschen entschärft. Du hast gesagt, das war nicht unbedingt eine antisemitische Attacke gegen Juden an sich, sondern wie hast du es versucht zu retten?
Naja, zu retten, es war eher so ein folkloristisches, also die Menschen haben das als folkloristisches Moment verstanden, weil die Nazi-Herrschaft war noch nicht weit her, die vierte Generation war davon geprägt und die Väter wussten natürlich bis 1945, dass alles Böse aus der Hauptstadt kommt und dass für alles Böse die Wirtschaft zuständig ist und beherrscht die Wirtschaft, das jüdische Universum. Und insofern war klar, dass eben auch wiederum das Böse, was im Osten mit dem Fußball über die ostdeutschen oder DDR-Provinzen kamen, nur vom Juden gesteuert sein konnten. Das war die kleine Denke oder beziehungsweise Nicht-Denke,
ja,
wo sich dieser miese Antisemitismus herausnährte.
Na gut, ich meine,
aber unreflektiert.
Das ja der jüdische Bolschewismus, ne, der irgendwie aber auch kapitalistisch ist. Es ist halt das, klar, man kennt das natürlich. Trotzdem, mal abseits von diesen hässlichen Begleiterscheinungen, würdest du jetzt aber trotzdem nicht sagen, die Fußballfanszene in der DDR in den 80er Jahren war nicht per se rechtsradikal, sondern es war halt so ein, wenn, dann waren das so provokante Auswüchse oder wie kann
Nein,
ich
mir das vorstellen? Ja, es war halt sehr stark proletarisch geprägt. Mhm. Es gab auch keine wirklichen organisierten Strukturen, weil sobald sich irgendwas entwickelt hat, was auch im Entferntesten DDR-kritisch gewesen ist, dann hat die Staatsmacht gnadenlos zugeschlagen. Mhm. Es gab bei einem Fußballspiel in den 70er Jahren gab es am Alexanderplatz mal große Unruhen, wo sehr viele Union-Fans auftauchten und dort dafür sorgten, dass das ganze, das Kontakthaus, also damals das größte Haus am Alexanderplatz, entglast wurde und es stundenlange Straßenschlachten gegeben hat, weil ein paar Bands nicht spielen konnten am 7. Oktober, was gleichzeitig der Nationalfeiertag der DDR war. Und als die Arbeiter dann nicht ihren verdienten Musik hören konnten, mussten sie anfangen zu randalieren, hatten vielleicht dann auch ein, zwei Bierchen getrunken und das Ganze wurde dann untermalt mit United, United-Rufen. Das war seinerzeit der aktuellste Schlachtruf der Unioner, den sie sich von Manchester United abgekupfert hatten, weil wir sind in den 70er Jahren damals noch viele, man konnte noch nach Polen, es war vor Solidarność und da konnte man noch mit seinem Perso noch nach Polen reisen, neben der Tschechischen Republik. Und dort sind sehr viele Ostberliner hingefahren, um Manchester United zu sehen in Warschau. Und haben das dann mitgebracht, United, weil es klingt ja auch nach Union.
Ja. Okay. Also, aber würdest du sagen, so diese Fußballfankultur, ich glaube, in der offiziellen DDR-Jargon hießen sie dann Raudis oder
gewaltbereiter Fußballanhang, ja. Fußballraud ist gewaltbereiter Fußballhang.
Ja.
Auch schon differenziert in A, B und C.
Ja, gut,
das ist der Grad der Staatsfeind, ähnlicher. Im Westen waren das Kategorien, aber die kamen erst später auf. Also die DDR war da wirklich Vorreiter, auch was die Überwachung der Fans anbelangte, nämlich nach diesem Vorfall in Ostberlin, wo es halt zur Unruhen kam, hat dann die Stadtsicherheit beschlossen, zusammen mit den Bezirksleitungen der SED und der FDJ, dass man jetzt die Fanszene überwachen sollte, die damals nicht Fanszene hießen, sondern der gewaltbereite Fußballanhang. Mhm. Und ab dem Zeitpunkt haben sich Stadtsicherheit und Volkspolizei besonders darum bemüht und einhergehend mit der FDJ, die in erster Linie dafür zuständig war, offizielle Fanclubs zuzulassen. Und man hat das deswegen gemacht, weil man darüber an die Namen der Fans kommen wollte, die ansonsten sich alle nur mit Spitznamen kannten. Mhm. Also ich als ausgewiesener Fan des FC Karl Zeiss Jena, wie ich zum Fußball gefahren bin, kannte ich alle nur unter Spitznamen. Ich wusste weder, wo jemand wohnt, wusste vielleicht noch, aus welcher Stadt sie kamen, aber ansonsten nichts. Und so war es dann einfacher, an Namen zu kommen. Außerdem begann auch zu dieser Zeit dann, oder hatte man die Möglichkeit, bei bestimmten Europapokalspielen auswärts zu fahren mit Zügen, die von der FDJ organisiert wurden. Zum Beispiel nach Moskau. Dynamo Dresden ist nach Moskau gefahren, BFC Dynamo nach Chorzów, Rostock nach Ostrava, Jena auch, Magdeburg sogar nach Gelsenkirchen und
nach Gelsenkirchen sogar, okay. Ja gut, ja klar, gab ja auch dann.
Verdiente Genossen, ja. Da gab es auch ein Bus mit verdienten Genossen, die zu einem anlässlich eines Europapokalspiels aus der FC Magdeburg in Gelsenkirchen bei Schalke 04 mitfahren durften, die aber natürlich alle von der Stasi überprüft wurden. Selber auch Magdeburg. Also das war möglich, selten. Aber natürlich einfacher nach Osteuropa zu fahren.
Ja, wie würdest du denn so die Fankultur oder Fanszene der 80er Jahre in der DDR beschreiben? Es gab einerseits natürlich die Parteibonzen, die sich das natürlich angeguckt haben. Vielleicht war das auch ein bisschen Prestige, weil Fußball eben als proletarischer Sport. Und Mieke war ja auch bekanntlich Fußballfan. Dann gab es halt so das normale Volk, die da mit ihren Kindern hingegangen sind. Väter wahrscheinlich mit ihren Söhnen. Und dann gab es halt die gewaltorientierte Rowdy-Szene. Also das, was man vielleicht im Westen dann vielleicht schon als Hooligans bezeichnet hat, gab es das auch? Oder zumindest, es wurde ja viel aus dem Westen halt auch übernommen, unreflektiert, weil man halt irgendwie nicht so richtig die Informationen hatte. Gab es schon auch so Ansätze von so Hooligans schon in der DDR noch vor dem Mauerfall? Weil danach ist das ja komplett explodiert.
Bevor wir zu Hooligans kommen, noch mal kurz was zu den Stadien.
Ja.
Das war natürlich reine Stehplatz-Arenen, war vor dem Heisel, vor den Unruhen in Heisel und den Randalen mit den vielen Toten. Und in ganz Ostdeutschland, in der ganzen DDR waren die Stadien fast also reine, fast reine Stehplatz-Arenen. Mhm. Es gab so improvisierte Holzbänke gelegentlich und natürlich gab es auch kleine Holztribünen. Und das waren dann die Orte, wo die Bonzen in Anführungsstrichen saßen, die halt dann statt 50 Pfennig Eintritt 2 im Mark 10 bezahlt haben und dafür einen Sitzplatz hatten und auch eine Überdachung, was wir abgelehnt haben, weil wir mussten natürlich als ehrlicher Fußballfan nass werden. Mhm. Und dort fand sich auch die lokale Parteielite ein, aber von allen Parteien, auch Blockparteien und natürlich auch die entsprechenden Sponsoren. In Jena zum Beispiel das Kombinat Carl Zeiss, die mit Biermann auch sogar eine Person, das war quasi das wichtigste oder das Kombinat, was die meisten Devisen gebracht hat. Weil und da war dann natürlich auch die ganze Elite, Führungselite des Kombinats anwesend. Das wusste man, aber wir haben uns natürlich nie in dieses, uns hat das gar nicht interessiert, in diese auf diese Tribüne zu kommen. Wir haben natürlich unseren Stehplatz gehabt, wo man stand, wo jugendliche Fans standen. Die Szenen waren sehr, sehr, Szenen kann man es gar nicht nennen. Es gab halt Bereiche, wo sich junge Rabauken getroffen haben. Ja. Das war, wie gesagt, unorganisiert. Es gab auch keine organisierten Gesänge. Irgendjemand hat es angestimmt. Manchmal entwickelten sich so Kandidaten, die dann auch gelegentlich wieder verschwanden, wenn sie einkassiert wurden von den Bullen, weil sie zu frech geworden sind oder Gesänge angestimmt haben, die unliebsam waren. Und das war oft in den Kurven, wo man sich dann traf, oft auch unter den Anzeigetafeln. Aber es waren jetzt keine festen Plätze, weil man konnte sich im Stadion frei bewegen, also kein Vergleich mit heute, im Zeitalter der Blocktrennung. Das bedeutet aber auch, dass wenn zum Beispiel mal große Gruppen von Auswärtsfans kamen, dass die dann gelegentlich in Jena die Orte belegten, die eigentlich uns zugestanden. Mhm. Beziehungsweise man wurde auch manchmal vertrieben. Einmal kam Fieselbach, manche sagen auch Rot-Weiß Erfurt dazu, vorbei und hat uns von unserem Platz vertrieben.
Das kultivierst du auch, ne? Diesen Hass von Jena.
Hass würde ich dir nicht sagen. Nein, das ist einfach
Rot-Weiß Erfurt.
Das sind brillante Formulierungen, die uns in Fleisch und Blut übergegangen sind, die wir natürlich anwenden müssen.
Nee, klar, natürlich.
Aber es gab jetzt keine organisierten Hooligans, Ultras sowieso nicht. Mhm. Es haben sich dann immer so Gruppen zusammengefunden von den ganz härtesten, die so getan haben, als ob, die auch mal ein bisschen schubsen wollten. Mhm. Aber es war ja unglaublich schwierig, auch in den 70ern, Anfang der 80er Jahre auswärts zu fahren, weil durch das keine Blocktrennung gab, war man als Auswärtsfangruppe auch immer integriert man wurde von Heimfans umgeben. Mhm. Und es gab genug Stadien, wo es schwierige Situationen zu überstehen gab. Wenn wir zum Beispiel nach Erfurt gefahren sind, dann hat man auch zunächst aufgepasst, sich nicht zu erkennen zu geben. Mhm. Später wurden dann so Blöcke geschaffen, die dann von Polizeikräften oder sehr häufig auch Bereitschaftspolizei, meistens Bereitschaftspolizisten, also das waren quasi Armeeangehörige, die bei der Bereitschaftspolizei waren, geschützt wurden. Rechte Strukturen gab es nicht. Es gab dieses Provokationspotenzial. Alles, was nach Nazi klang, war gut. Aber man muss natürlich auch aufpassen, wo man das äußerte. Es gab dann auch die ersten Fan-Mitarbeiter, die also häufig auch informelle Mitarbeiter des Stadtsicherheits waren, mindestens ein, zwei. Das heißt, wenn man sowas geäußert hat, wurde das festgehalten und man war weg. Auch wenn man zum Beispiel bei gewalttätigen Aktionen, Schalrobben zum Beispiel, war ein Raubdelikt. Selbst wenn man Ersttäter war, gab es viele aus den Fußballszenen republikweit, die dann einfach pauschal ein Jahr Gefängnis bekommen haben, weil sie jemand anderen geschlagen haben, um ihn seinem Schal wegzunehmen. Also da war der Staat sehr rigide. Trotzdem gab es immer wieder Möglichkeiten, besonders wenn es dunkel wurde und die vier zahlreichen im Stadion anwesenden Stasi-Leute und Bullen einfach ihre Pappenheimer nicht erkannt haben, dass ich dann in der Anonymität der Masse bestimmte Slogans und Lieder durchgesetzt haben, die häufig so manchmal subtil gegen den Staat gerichtet, wenn zum Beispiel angestimmt wurde, die Mauer muss weg, die Mauer muss weg.
Das ist sehr subtil, ja.
Oder halt auch Schiebermeister BFC, wenn bestimmte Slogans gerufen wurden, auch gegen meinen Verein, weil eindeutig war, dass Carl Zeiss Jena also ein staatstragendes Unternehmen war und das natürlich auch vom Staat gefördert wurde. Also Jena war auch nicht sonderlich beliebt. Es gab diese Parolen in der Anonymität der Masse gerufen und häufig ist dann dafür auch keiner einkassiert worden. Die Stadtsicherheit hat ab Ende der 70er verstärkt versucht, die Fanszenen zu infiltrieren. Es ist mal gelungen, mal nicht, mehr oder weniger. Und hat Aber wenn bei, also wenn es größere Ausschreitungen gab, ist es ihm fast immer gelungen, an die Leute ranzukommen. Größere Ausschreitungen sind dann auch keine wirklichen Massenschlägereien gewesen, sondern da ist die eine Fangruppe kam, die andere ist weggerannt, dann gab es ein paar Schellen und also wirklich schlimme Ausschreitungen sind selten passiert.
Ja, es ist ja so, in den 80ern hat das ja angefangen in Westdeutschland, dass halt zunehmend Fangruppen halt durch Neonazis unterwandert wurden oder beziehungsweise ohnehin schon auch so eine rechte Gemengelage davor herrschte, wie bei den Hamburger Löwen, bei der Adlerfront in Frankfurt oder in Dortmund natürlich, wo SS-SIG schon ab den 70ern gewirkt hat, mit dieser Borussenfront, die er Anfang der 80er gegründet hatte, also als berüchtigte Hooligan-Gruppe.
Jeder Bundesliga-Verein hatte eine Hooligan, rechte Hooligan-Gruppe.
Genau, ja. Genau. Und das war ja noch ein ganz anderes Kaliber auch. Und, das setzte sich damals ja dann so durch. Und das war auch noch lange, bevor es Ultras gab und so weiter. Aber in der DDR, sagst du, das war eher so ein Frust raus, dann Luft, Dampf ablassen gegen den Staat oder gegen diesen repressiven Staat, aber es war nicht unbedingt politisch so.
Also nein, es war nicht explizit politisch und die Szenen waren sehr, sehr jung. Die meisten jugendlichen Männer sind mit 18 zur NVA, nachdem sie ihre Lehre beendet haben, eingezogen worden. Das heißt, es gab dann immer, also die Szenen oder die Gruppierungen, die waren zwischen 13 und ich würde sagen 22, da alles andere war schon alt. Also Ältere hat man da wirklich selten getroffen, weil die jungen Männer wurden zur Armee gezogen, die meisten, dann kamen sie nach anderthalb bis drei Jahren zurück und haben dann Familien schon gegründet, hatten geheiratet und es hat dann bei vielen Menschen dazu geführt, dass dann diese Fußballleidenschaft wieder abflachte, aber es kam immer so ein riesiger Zustrom an Jungen und die Stadien waren trotzdem voll. Aber die Fluktuation innerhalb der Szene war sehr enorm, sodass sich sowas wie Leaderpersonen selten lange hielten und entwickeln konnten. Und wenn sie halt Unfug angestellt haben oder die Leute zu irgendwelchen Randalen aufgerufen haben, dann sind sie auch weggefangen worden.
Okay, aber das änderte sich ja komplett, als dann die Mauer fiel 1989. Und da habe ich natürlich so dieses Buch von Ingo Hasselbach gelesen, die Abrechnung, das habe ich schon sehr früh gelesen, mit 15 oder 16. Und er beschreibt ja dann so seinen Werdegang vom DDR-Punker zum Neonazi und wie er das auch beschreibt, so diese totale Anarchie, Anarchie ist das falsch, aber diese totale Gesetzlosigkeit im Osten nach dem Mauerfall. In der DDR, wo du ja machen konntest, was du wolltest, weil es keine Staatsgewalt mehr gab und die Bullen komplett überfordert waren und da selber meistens ordentlich zusammengedroschen wurden, nachdem es jahrelang anders aussah. Das beschreibt er ganz sehr, sehr anschaulich, wie sie dann auch mit Huls aus Berlin, die immer dabei waren, denn nach jedem Heimspiel haben sie dann irgendwie von linken besetzten Häuser angegriffen oder sind dann auch
aber
mit
ja
Huls.
Nicht weit, in der Weitling Straße gab es ja von Linken besetzt, also in Lichtenberg, wo Hasselbach auch gewohnt hat, gab es drei
von 90 besetzte Häuser.
Genau, von Rechten besetzte Häuser auch. Und da waren auch diverse BFC-Fans des BFC Dynamo, aber auch Fans von Union Berlin, die meisten BFC Dynamo, die dort lebten und viele von denen gehörten auch zu den BFC-Hooligans, die in.
Ja, ja, so Oliver Schweigert, den kenne ich zum Beispiel noch, der war Neonazi-Kader oder ist, glaube ich, immer noch Nazi, obwohl er mittlerweile bestimmt um die 60 sein dürfte und aber auch großer BFC-Dynamo-Fan. Und da auch mit den Hoods, auch schon, glaube ich, in der DDR auch schon eingefleischt, Nationalsozialist. Und er beschreibt das, Hasselbach beschreibt das auch gut, diesen Tag, als halt der BFC in Leipzig gespielt hat gegen. Was ist das, glaube ich, Chemie. Heute ist das ja gegen
Sachsen-Leipzig.
Sachsen-Leipzig, heute Chemie im Alfred-Kunze-Sportpark, wo ja dieser Mike Polley von der Polizei erschossen wurde im Zuge von wirklich heftigen Straßenschlachten. Und da waren ja diverse Ruhls aus Berlin oder aus Leipzig dabei, die halt wirklich.
Und aus Westdeutschland.
Aber aus Westdeutschland, weil du dich austoben konntest, genau. Und das beschreibt der Hasselbach sehr anschaulich. Viele von denen hatten natürlich immer eine grundsätzlich rechte Grundstimmung, aber die einzufangen für irgendwelche Parteiarbeit, dass sie dann stramm stehen, wenn dann Kühn, Küsse oder Worch da lang marschieren, da hatten die kein Interesse dran. Also sie wollten halt vorwiegend Action. Und das ist, glaube ich, was sich wahrscheinlich durch den gesamten ehemaligen sogenannten Ostblock zog. Also nicht nur in der Ex-DDR, sondern auch in Polen, in Tschechien, in der Slowakei, Slowenien. Auf dem Balkan natürlich da besonders krass, weil der Bürgerkrieg ja auch losging. Wir wollen das jetzt nicht zu weit ausführen, weil das würde den Rahmen, glaube ich, sprengen, aber vielleicht zum gewissen Einblick. Du bist ja 1984, durftest du ja legal ausreisen oder Anfang 85 war es, glaube ich, ne? Bist dann ja in Berlin vor allem in der eher politischen Subkultur abgetaucht, aber du warst immer zeitlebens auch Fußballfan, ne? Also du hast das weiter auch verfolgt. Warst du noch Jena-Fan eigentlich in den 80ern, als du im Westen gelebt hast?
Natürlich, ich habe mir von meinen Eltern die Fußballwoche schicken lassen. Die kam jede Woche, meistens am Freitag kamen die bei mir an und ich haben sie studiert. Fußball habe ich damals im Fernsehen nicht gesehen, im Radio habe ich es gelegentlich gehört, Europapokalspiele.
Aber es gab keinen westdeutschen Verein, mit dem du deinen Verlust vom geliebten
Natürlich, ich habe alle ausprobiert. Denn ich war Ich war bei Blau-Weiß 90.
Ach ja, die.
Das war damals so ein Pokémon-Mannschaft, gehörte einem Nürnberger Teppichhändler.
Naja, die hatten eine Erstligasaison, hatten sie dann 86, glaube ich.
Und haben versucht, da ein bisschen was zu wuppen. Das habe ich mir angeschaut. Dann war ich bei Hertha BSC, aber da war mir die Szene noch ein bisschen härter, frische. War auch die Phase des Niedergangs von Hertha. Einfach zu rechts und zu widerlich, zu ekelhaft, asozial. Das war an sich nicht auszuhalten. Dann war ich natürlich auch mal bei Tennis Borussia, hab mir das mal angeschaut, ein paar Jahre. Da gab es auch die einzige mir bekannte linke Schlägertruppe, nämlich die Tennisschläger, Antideutsche. Die sind, das waren so 20, so den linken Skinheads. Die auch ernsthaft sich gerade in Ostdeutschland immer wieder genug Gegner fanden, wo sie ihr Mütchen quälen konnten. Dann war ich auch später bei Union und beim BFC. Also ich habe immer wieder versucht, Fußballvereine in Babelsberg, ich habe alles ausprobiert und bin aber nirgends so richtig heimisch geworden. Das heißt, das erste Fußballspiel live, was ich dann wieder besucht habe, war tatsächlich 1990 in Jena. Und hab das aber dort auch nicht so richtig ausgehalten, weil die Kurven dann auch so unglaublich rechts waren und man diese Gesänge, die Menschen waren nicht zu ertragen. Also ich war dann vielleicht einmal im Jahr bei Jena spielen und erst so Mitte der 90er hat sich das wieder ein bisschen verstärkt, als ich dann noch Freunde fand, die dann mitgekommen sind und ja, seitdem bin ich da wieder häufiger anzutreffen.
Aber du hast ja auch, wie gesagt, du hast ja auch so ein großes, sagen wir mal, kulturelles Interesse am Fußball, abseits vom Fußballspiel an sich oder von Vereinsstrukturen oder so weiter. Wie gesagt, du bist ja auch jemand, der Fankultur beschreibt. Und wenn man so das hört, so diese Schilderung auch von dir, so wie Fußball in der DDR sowieso ja nochmal, aber im Westen war es ja auch, also klar war das natürlich immer kommerzieller, das ist nur das kapitalistische Ausland gewesen, Anführungszeichen. Natürlich war das kommerzieller, aber auch trotzdem war der Fußball einfach rauer. Es war rougher, es gab noch keine Ultras in den 80er Jahren, in den 90er Jahren glaube ich auch noch nicht. Es war auch nicht so teuer und der Fußball war noch nicht so in Anführungszeichen durchkommerzialisiert. Also in großen, großen Anführungszeichen. Heutzutage ist das ja wirklich so, Fußball, welcher Proletarier in England, das ist ja noch krasser. Welcher Proletarier könnte sich heute noch ernsthaft ein Fußballspiel leisten? In der ersten oder wahrscheinlich auch in der zweiten Liga.
Zumindest in der englischen Liga. In Deutschland ist es noch möglich. In Deutschland schon. Es sind die Karten in den Stehkurven werden wirklich günstig gehalten. Also wenn du jetzt jugendlicher Rabauke in Berlin bist, dann hast du es bei Hertha BSC einfacher.
Ja, aber Hertha ist ja auch nicht mehr erstklassig. Also
sie waren es aber vor kurzem noch und selbst da hast du eine Eintrittskarte für 15 Euro bekommen, was was erschwinglich ist. Und bei Union ist es halt komplizierter, weil sie so ein kleines Scheißstadion haben und dort nur 20.000 reinpassen, aber sie mittlerweile, ich weiß nicht, dreimal so viele Mitglieder haben, die die Spiele gerne sehen würden, wovon die Hälfte natürlich auch aus dem Schwabenland kommen, wie der gemeine Ostberliner mokiert, der der Meinung war, Union für sich entdeckt zu haben, aber man darf auch nicht vergessen, dass Union in den Nullerjahren auch gerade mal 3.000 Zuschauer gehabt hat. Also die Entwicklung, die wird nicht nur getragen von Köpenickern und anderen Vorort-Berlinern.
Okay, aber gehen wir nochmal zurück in die Zeit nach dem Zusammenbruch des Realsozialismus und diese de facto ja wilde Wendezeit. Diese Wendezeit in der Ex-DDR ist relativ gut dokumentiert mittlerweile oder es erscheinen auch immer mehr Romane dazu. Es gibt ja dieses Baseballschlägerjahre, das ist ja alles, das kennt man ja alles. Da gibt es ja seit etlichen Jahren so Romane, die 90er und Nullerjahre dann mehr oder weniger gut beschreiben. Zum Beispiel weiß ich aber gar nichts über diese Zeit in Polen oder in Tschechien oder in der Slowakei oder so. Da, weil das einfach irgendwie... Vielleicht gibt es da Bücher in Polen oder so, die werden anscheinend nicht übersetzt ins Deutsche und davon kriege ich auf jeden Fall nichts mit. Es drehte sich genauso wie halt auch in der Ex-DDR sich da vieles um Fußball drehte, hatten wir gerade eben schon, diese Hasselbach-Stories da aus Leipzig 1990 oder so weiter, gab es das mit Sicherheit ja auch in den angrenzenden ehemaligen Staaten, die unter sowjetischer Herrschaft halt standen, so wo du auch wahrscheinlich machen konntest, was du wolltest. Hast du das damals mitverfolgt oder
man hat so
dich das da noch nicht so interessiert?
Hat mich das interessiert, aber es gab sehr wenig Informationen darüber.
Ja.
Das heißt, man musste dann Leuten vertrauen, die schon zu Europapokalspielen in Tschechien oder in Polen gewesen sind. Das waren eben die einzigen Länder, die man mit seinem Personalausweis besuchen konnte als DDR-Bürger. Und deren Geschichten vertrauen, die sie erzählten. Und das waren schon sehr abenteuerliche Geschichten. In Jena gab es, also Jena hatte da, es gab wenige Menschen, die Europapokalspiele gesehen haben, weil Jena selten, glücklicherweise für uns, sehr, sehr alten osteuropäische Mannschaften zugelost bekam. Gab immer wieder Freundschaftsspiele Und da gab es einige Geschichten, aber andere Vereine, wie zum Beispiel der BFC oder Hansa Rostock oder auch Dynamo Dresden, waren häufiger im Osten anzutreffen. Und wie auch vorhin schon gesagt, hat die FDJ dann irgendwann übernommen, diese Fahrten mit Sonderzügen zu koordinieren, das zu planen. Das heißt, du hast dann deinen Namen abgegeben, dann hast du, ich pack jetzt mal 25 DDR-Mark bezahlt, da bekamst du eine Eintrittskarte, eine Zugkarte und dann bekamst du noch einen Fressbeutel, damit du unterwegs nicht auf den Gedanken kommst. Und dann sind da 500 BFC-Fans eingestiegen und ab Frankfurt-Oder, also kurz vor der Grenze, wurden schon nur noch Nazi-Lieder gesungen. Das war jetzt nicht unbedingt nur beim BFC so, das war bei Dynamo Dresden nicht anders. Beim AFC, als sie nach Moskau gefahren sind, mit ihren Bussen war, das war dann schon in der Wendezeit 90, 91, da war der ganze Bus mit Reichskriegflaggen zugepflastert. Und die BFC-Fans haben sich da auch noch mit, haben sich quasi mit Nazi-Diensträngen angesprochen. Ja. Und die Stadtsicherheit, die mitgefahren war und auf sie aufpassen sollte, die dort eigene Abteile hatten, die haben dann irgendwann auch das sein gelassen, sie daraufhin anzusprechen. Als sie in Polen ankamen, haben sie sich natürlich auch wie die Axt im Walde benommen, was dann bei dem Spiel, das war auch nur einmal möglich, dass BFC-Fans dort eingeritten sind, nämlich im Chrosow-Beruch. Das ist dann, also dass sie massiv angegriffen worden, eigenständig. Bespuckt wurden sie von allen Passanten, die sie trafen, Männer, Frauen. Und auf dem Weg ins Stadion mussten sie schwer geschützt werden, im Stadion auch. Also es war eine massive antideutsche Stimmung. Der Weltkrieg war noch nicht so lange her. Also wir reden ja hier von 1978. 30 Jahre her, das war noch in der Erinnerung sehr stark drin und Deutschen mochte niemand. Und deswegen war das kompliziert für die Berliner. Trotzdem waren sie alle stolz dabei gewesen zu sein und haben dann auch quasi so den inneren Orden vor sich hergetragen, weil sie waren wieder in Polen. Ach so, die Deutschen wieder in Polen einfielen, das war ungefähr das Motto. Und das hat bei Polen wie Deutschen gleichermaßen für sehr viel Unmut gesorgt und führte dann auch zu, dass bei späteren Spielen dann solche Sonderzüge nach Polen erstmal nicht mehr zugelassen waren. Ein weiterer Sonderzug, also die Geschichte eines Sonderzugs, die auch sehr interessant ist, die fand 1990 statt. Und zwar als Hansa Rostock der letzte DDR-Meister wurde, bekam in der ersten Runde des Landesmeisterpokals, die damals noch die Champions League hieß, Banik Ostrava zugelost. Das heißt, es gab dann einen Sonderzug von Rostock nach Ostrava. Also das ist eine ziemliche Strecke, dauert auch ungefähr einen Tag, um dorthin zu gelangen. Alle schlauen Fußballfans sind natürlich nicht mit diesem Sonderzug gefahren, weil sie wussten, dass sie da durch permanente Polizei-Stasi-Überwachung, beziehungsweise in dem Fall schon nicht mehr, aber dass sie da permanent von einem Polizisten überwacht werden und bei der größten Kleinigkeit es Probleme geben kann, dann ins Stadion zu geraten. Das heißt, die Hools von Hansa sind dann im Auto gefahren, auch einen Tag vorher schon, in kleinen Gruppen, ohne Gesänge, wie man das halt weiß, gut getarnt, sind sie dort aufgetaucht und sie haben es auch geschafft, ins Stadion zu kommen. Der gesamte Sonderzug, ein paar hundert Menschen, durften nicht ins Stadion. Warum durften sie ins Stadion? Weil es gab zwischendurch schon, da wurde schon ein paar Mal die Notbremse gezogen und die natürlich waren diese Ostdeutschen, die da drunter gefahren sind, auch mehr oder weniger. Also das Provokationspotenzial war da. Es wurden rechte Gesänge angestimmt, um zu provozieren. Und als die Züge dann ankamen in Ostrava, hat die tschechische Polizei die Leute nicht aus den Zügen rausgelassen, weil sie einerseits befürchteten, dass die Deutschen dort Ostrava kurz und klein schlagen und andererseits auch die Tschechen kein gutes Haar an den Deutschen lassen. Das heißt, die kamen an, das Spiel war meinetwegen 20 Uhr, sie kamen pünktlich 18 Uhr an, also dachte, jetzt kommen sie raus, aber sie wurden nicht aus den Zügen gelassen. Es waren dann sehr viele Offizielle von Hansa da und einer war auch, hat in der UEFA eine Position gehabt und es war nicht möglich, den Bahnhof zu verlassen. Das heißt, die saßen dann drin und mussten auch während des Spiels, also einfach konnten auch nicht raus, bekamen nichts zu essen, nichts zu trinken, bla bla bla. Die Züge wurden versiegelt und irgendwann zurückgeschickt. Und die paar, die im Stadion waren, die 150, denen ist dort gar nichts passiert. Also es gab diese Probleme nicht. Ja. Die tschechische Polizeiführung hat so entschieden man kann verschiedene Gründe nennen. Es gab genug Gründe, die das vielleicht auch gerechtfertigt hatten. Andererseits wäre vielleicht auch nichts passiert. Ja.
War gut. Genau, also nur einmal kurz zur historischen Einordnung. Also das, wo wir jetzt das, was du zuletzt erzählt hast, war jetzt wirklich die letzten Atemzüge der DDR, so 89, 90. Genau.
Schon nicht mehr die letzten Atemzüge, die DDR hat schon den letzten Furz getan.
Ja, okay.
Das war im Herbst 1990.
Okay, gut. Mhm. Weil dann würde das nämlich auch ansetzen, weil es gibt so ein paar, in Anführungszeichen, legendäre Skandalspiele. Es gab ja dann auf einmal auch im Zuge von so Europapokal Begegnungen gab es ja dann auch Begegnungen osteuropäischer Fußballclubs gegen ostdeutsche Fußballclubs natürlich. Und es gibt so ein Spiel, das ist mir immer irgendwie, ich weiß auch nicht warum, irgendwie in Erinnerung geblieben, weil das wirklich auch so ein Skandalspiel gab. Ich glaube, es war Dynamo Dresden gegen Belgrad? Gegen
Partizan.
Gegen Partizan Belgrad, genau. Und das ist, wo sich beide Seiten, glaube ich, wirklich von ihrer allersympathischsten Seite, glaube ich, gezeigt haben, ne? Das war auch so 1990, muss das gewesen sein, ne?
Also die haben zweimal gegen Belgrad gespielt, einmal gegen Partizan, einmal gegen Roter Stern. Das war dann in dem Fall das Spiel gegen Roter Stern, glaube ich. Was fand das Hinspiel in, das war die erste Runde des UEFA Cups oder Pokalsieger Cup? Eine von beiden, auch egal. Es fand in Belgrad statt, im Maracana, im großen Stadion. Und dort waren noch ein paar Dresdner, die sich dorthin getraut hatten. Sie konnten ja schon, waren ja schon echte Deutsche, hatten schon ihren Reisepass und demzufolge durften sie nach Jugoslawien fahren. Das Jugoslawien stand damals kurz vor dem Bürgerkriegen, von dem Jugoslawienkrieg, muss man richtig sagen. Es waren keine Bürgerkriege. Und es brodelte schon und die Fanszene von Roter Stern begann sich gerade zu formieren als quasi so Milosevics dritte Kolonne, wo sie auch später als Paramilitärs in den Jugoslawienkriegen unterwegs waren. Dann kamen die Deutschen, die Sachsen dort runter, die natürlich auch nichts von der Geschichte wussten, die noch gar nicht bekannt war, dass Belgrad von den Deutschen im Zweiten Weltkrieg besetzt war und es da sehr oft Geiselerschießungen gab. Das heißt, wenn irgendwo ein Wehrmachtssoldat zu Recht ersäuft wurde in der Donau, dann mussten 100 Bürger, die wahllos aus der Menge gegriffen wurden, daran glauben. Und dementsprechend groß war der Brass auf die Deutschen. Und dann kommen dann auch so großmäulige Sachsen und sind der Meinung, dass sie dort in dem Stadion also ihre Gesänge anstimmen können, deutsche Gesänge. Und das hat dazu geführt, dass es massive Angriffe während des ganzen Spiels auf die Sachsen gab. Fast niemand ist ohne blaues Auge dort nach Hause gekommen. Und es waren auch nur ein paar hundert, die also mörderisch verdroschen wurden. Die Polizei hat sich auch nicht groß bemüht, sie zu schützen, so ein bisschen pro forma. Aber im Zweifelsfall selber noch einen Arschtritt und einen Knüppel verpasst. Gut, dann war das Rückspiel 14 Tage später in Dresden und da gab es vorher eine riesige Mobilisierung in ganz Deutschland, wo alle quasi Hooligans und Rabauken, die Bock auf Randale und Remidaten in Demi hatten, aufgefordert wurden, nach Dresden zu kommen. Um es den Serben so richtig zu zeigen. Die Serben waren auch anwesend. Das waren aber in dem Fall hauptsächlich Gastarbeiter, also islamische Gastarbeiter, die in Westdeutschland lebten. Und auch mehr oder weniger unorganisiert dort auftauchten. Und es gab schon ab der ersten Minute, auch schon Vorfeld in der Stadt, wurde alles gejagt, was irgendwie serbisch aussah. Gab es halt die großen Gegenmaßnahmen und das Spiel wurde dann auch demzufolge abgebrochen und für die Serben gewertet, weil alles mögliche aufs Spielfeld flog. Man kann sich das heute schön auf YouTube anschauen. Und das führte auch dazu, dass Dynamo Dresden eine Sperre für alle Europapokalspiele bekam. Relativ hohe Sperre. Gegen die hätte man Einspruch einlegen können, aber da Dynamo Dresden, wie fast alle ostdeutsche Clubs, nie wieder Europapokal spielen durften, es sei denn, man hält Red Bull Leipzig für einen ostdeutschen Fußballverein, was ich nicht tue. letztendlich war nur Union Berlin nochmal kurz im Europapokal unterwegs im Pokalsieger Cup, indem sie gegen Schalke den Pokal verloren hatten, jetzt auch wieder in der Champions League auch nochmal, aber das führte zu einer über 10-jährigen Pause von ehemaligen ostdeutschen, beziehungsweise ehemaligen DDR-Clubs, heutigen ostdeutschen Fußballclubs.
Was würdest du sagen, so, was waren so die, in Anführungszeichen so, sagen wir mal, lebhaftesten Fans von einem ostdeutschen Club, von einem Ex-DDR-Club, Dynamo Dresden vorne mit dabei, Hansa Rostock aber auch, ne? so Cottbus, weiß nicht, Cottbus haben damals noch keine große Rolle
gespielt. Nein, Cottbus war immer ein Zweitliga-Club. Also wir haben in der DDR nie in der Oberliga gespielt.
Nee, ich meine aber wirklich schon so die Postwendezeit. Also wo ging es so, so richtig ab? Also ja, BFC, Dynamo, dann halt wahrscheinlich die
BFC,
Fans.
BFC, Dynamo.
Ja, und dann halt Hansa Rostock und Dynamo Dresden wahrscheinlich.
Lok Leipzig, ja. Chemie Leipzig, beziehungsweise umbenannt in Sachsen Leipzig, Lok Leipzig umbenannt in VfB Leipzig. Dynamo Dresden hatten schon immer die größte Anzahl an Fans DDR-weit. Aber das waren halt oft so Kutten, so gemütliche Sachsen, zwar mit langen Zotteln und Fleischerhemd, aber völlig unorganisierte, so wilde Haufen, die die BFC-Fans haben sich immer damit gerühmt, dass sie Dynamo Dresden immer vor sich hergejagt haben. Selbst drei Berliner reichten aus, um 10.000 Dresdner durch die eigene Stadt zu hetzen.
Genau.
Ja, das sind natürlich die Legenden, denen man nur bedingt glauben kann. Aber Dynamo Dresden hatte eine riesige Anzahl. Und das hat sich dann auch sehr, sehr schnell geändert. Das hat nicht lange gedauert, dass sich dann eine sehr rege Hooligan-Szene entwickelt hat. Also Hooligans Elf Florenz. Die dann auch ganz stark das Stadion dominierten und auch dafür gesorgt haben, als eben Dynamo Dresden ja kurzzeitig in der Bundesliga war, wie auch VfB Leipzig, die dann auch eine Spur des Schreckens in der bundesdeutschen Seele hinterlassen konnten.
Ja, bis heute, ne? Also das hat sich ja gar nicht so viel geändert. Dynamo Dresden-Fans bis heute sehr wohl gelitten im deutschen Profifußball, ja. Also mein Eindruck immer so bei, ich weiß nie St. Pauli-Fan, aber als Linker ist man natürlich mal zu Pauli-Spielen gegangen, wenn das dann halt gegen Krisenvereine ging, natürlich. Und das waren natürlich alles ostdeutsche Mannschaften. Also die in Anführungszeichen schönsten Ausschreitungen, an die ich mich noch erinnern kann, war Pauli gegen Chemnitzer FC 2006 oder gegen Dynamo Dresden ein Jahr später und natürlich mal gegen Hansa Rostock. Das war so der Erzgegner. Das war wirklich so dieses Relikt der 90er Jahre, das Folklore. Weil in den Nullerjahren war Hansa Rostock, da war die Fankurve nicht mehr so dominiert von Neonazis, wie das in den 90ern war. Und nicht mehr so von so einem rechten Abschaum da halt irgendwie. Wo halt, da ist natürlich, wenn Hansa auf St. Pauli gespielt hat, in Hamburg gespielt hat, ist natürlich der ganze rechte Dorfscam da hingefahren, um es halt den Zecken zu zeigen. Aber also wir waren ja auch nicht unbedingt zimperlicher. So, also auswärts bin ich da ganz sicher nicht mitgefahren. Soweit ging mein Interesse nicht. I'm only here for the violence. So, nur für Fußball und Gewalt. Das war auf jeden Fall, Magdeburg war auch hochsympathische Leute, kamen da auf jeden Fall.
Aber die haben ja keine Rolle gespielt, bis wir jetzt vor kurzem in die zweite Liga aufgestiegen sind.
Nö, ich kann mich aber schon noch an Begegnungen erinnern zwischen Pauli und Magdeburg, aber das war so 2006, 2007, also das ist schon ewig her. Auf jeden Fall, da war das schon so, okay, so diese, es gibt halt ostdeutsche Clubs, da ist halt auf jeden Fall richtig Ärger vorprogrammiert. So, das war aber alles natürlich schon institutionalisierter als in diesen wilden Wendejahren natürlich, ne? Aber gehen wir nochmal weiter zurück, oder gehen wir nochmal tiefer rein nach Osteuropa. Wir sind jetzt ja auch gerade in Tschechien, so. Also klar, vielleicht hast du das Anfang der 90er ja natürlich nicht direkt mitbekommen, weil man einfach auch an keine Infos rankam.
Doch, man kam schon mal an Infos ran, Menschen, aber nur so die Spiele besucht haben.
Ja gut, aber das waren ja dann Informationen aus zweiter oder dritter Hand dann wahrscheinlich. Ne?
Ja, aber das waren schon Leute, die durchaus verlässlich waren und die auch dann, die auch natürlich auch wollten, dass das, was sie über Oral History verbreitet haben, dass das bei den Adressaten ankommt. Natürlich wurde manches geschönt und ausgeschmückt, aber diese Informationen, die man bekam, die auch jeder wusste, kannte, der im Stadion war. Also wenn jetzt meinetwegen zum Beispiel hat der BSC bei Dukla Brak gespielt hat, dann wusste eine Woche später jeder in der DDR, was da stattgefunden hat. Weil nämlich eine Hertha BSC eine enge Freundschaft hatte zu Union Berlin, aber auch BFC Dynamo oder andere Fans sind dorthin gefahren und haben sich dort mit Herthaner getroffen und gemeinsam die Spiele besucht. Und das dann quasi wieder nach Hause getragen, was sie dort erlebt haben. Und es gab sogar Spiele, wo, das war auch in den 80ern, da sind Union-Fans und Hertha-Fans gemeinschaftlich in Zügen nach Prag gefahren. Das Ganze ist auch sehr gut dokumentiert vom Ministerium für Staatssicherheit, weil die nämlich ihre Spitzel mitgeschickt haben, um herauszubekommen, inwieweit Union-Fans, also Ostberliner bzw. Menschen aus der Hauptstadt der DDR, welche Kontakte die zu Hertha-Fans hatten, ob sich daraus, meinetwegen, irgendwelche politischen komplizierten Zusammenhänge ergeben könnten. Das heißt, jeder Unioner, der oder fast jeder Unioner, der namentlich bekannt gewesen ist, der wurde nach dieser Fahrt beim Fest bestellt und musste detaillierte Aussagen machen. Das ist, kann man sehr schön nachlesen. Das führt aber trotzdem nicht dazu, dass sich diese Fanfreundschaft erledigte und sehr wenige Unioner, ich meine, was ist da auch passiert? Ja, die haben vielleicht ein paar Nazi-Lieder gesungen zusammen, ja. Aber ansonsten haben sie das gemacht, was Fußballfans machen. Sich sinnlos besoffen, provoziert und gepöbelt, ja. Aber das war natürlich nicht das Bild, was die DDR im Ausland verbreitet haben wollte. Also ihre Bürger sollten sich ja wie anständige sozialistische Bürger benehmen. Das heißt, das war dann schon ein Grund für viele, beziehungsweise für das MFS oder die Volkspolizei als ausführendes Organ, diesen Union-Menschen, die einen Ausweis wegzunehmen. Und das war dann in den 80er Jahren schon ein großes Problem, weil damals nur noch Tschechien übrig geblieben war, beziehungsweise die Tschechoslowakische Republik. Das einzige Land, was man mit seinem DDR-Personalausweis besuchen durfte. Polen war dicht wegen Solidarność. Das heißt, dass diese Menschen dann gar nicht mehr ins Ausland reisen durften, was schon zu sehr viel Verbitterung führte. Aber die Deutschen, die dort ankamen, sind dann bei Bohemians Prag oder auch mal bei Dukla auf sehr große Fanmassen, also der Fußball ist auch sehr populär in Tschechien, ganz besonders in Prag. Prag hatte also oft in der tschechoslowakischen ersten Liga vier Mannschaften mit Dukla, Slavia, Sparta und manchmal auch Bohemians. Und das heißt, es gab da eine riesige Fußballfreude und die Fans, die tschechischen Fans waren aber, also sie waren auch nicht wie auch eigentlich nirgends, außer dann so Beginn der Wendezeit organisiert. Das waren natürlich auch beglühende Nationalisten, bestimmt auch mit durchaus faschistischem Gedankengut. Sie hätten sich wahrscheinlich alle gut verstanden, wenn sie ihre gemeinsame Sprache gesprochen hätten, war aber nicht der Fall. Das heißt, es gab dann schon Schubsereien, aber die tschechische Polizei, die wirklich sehr gewalttätig gewesen ist, die hat dafür gesorgt, dass das funktionierte. Also Prag war ja auch ein absoluter beliebtester Reiseort für alle möglichen Hippies und sonstige DDR. Subkulturen und man wurde dort immer sehr schön schon im auf dem Bahnhof empfangen von Polizisten. Die schwarzen Sheriffs kennt jeder, der dort jung war und dort hingefahren ist. Es war so eine Art Bereitschaftspolizei, die mit sehr viel mit Hunden agierte, wo es auch völlig unmöglich war, im Bahnhof zu übernachten. Also die haben das wirklich den Bahnhof sauber gehalten. Die haben auch die Parks sauber gehalten. Also in Prag ein sich irgendwo niederzulassen, irgendwo zu bofen, also zu pennen, das war sehr schwierig. Musste dann häufig auf Zeltplätze ausweichen, wo es aber massenhaft um Prag herum Möglichkeiten gab, wo dann auch so die Leute ein bisschen aufpassen konnten, was da passierte. Aber die tschechischen Bullen waren überhaupt im Osteuropa war die Polizei ist noch rigider vorgegangen als die Fopos, also die einfach immer mit Knüppeln reingegangen sind, egal, wenn irgendwo größere Menschengruppen auftauchten, und wenn es dann auch noch Fußballfans waren, dann war die Toleranzschwelle war nicht vorhanden.
Aber hat sich das dann auch nach dem Zerfall des Kommunismus, hat sich das denn nicht genauso entladen wie in der DDR, wo dann die Fopos auf einmal rennen mussten vor den Fußballfans? War das nicht in Tschechien dann wahrscheinlich ähnlich einfach auch? Und wie war das da eigentlich? Also gab es da auch so eine Art politische Konnotation? Du hast ja selber gerade gesagt, viele Fußballfans aus Prag waren auch eher rechts. So. War das ähnlich wie in der Ex-DDR?
Ja, es gab sehr, sehr selten gab es so einen politischen Arm, dass sich Fußballfans, wenn die Dinge verbündet hatten, um zum Beispiel zur Wende, also der Gedanke unseres Buches Stadionpartisanen nachgeladen, im Mitteldeutschen Verlag jetzt in der fünften Auflage erschienen und käuflich zu erwerben, war der herauszubekommen, ob DDR-Bürger, DDR-Fußballfans eine Aktie an der Wende hatten, inwieweit sie politisiert waren, was sie angetrieben hat, ob sie rechtsradikal konnotiert waren oder nicht. Und letztendlich kann man mit Fug und Recht behaupten, dass es gab keine wirklichen politischen Strukturen, weder rechts noch links, die sich dort fester verankern konnten in Fußballszenen, zumindest bis 1989. Was sah es anders aus? Aber es gab trotzdem diese Wut, die sich manchmal kanalisierte. Und es gab natürlich auch Leute, zum Beispiel ein paar Unioner, waren dann später in der Bürgerrechtsbewegung in der DDR durchaus unterwegs. Ja, einer saß wohl auch mal am Runden Tisch. Aber es war eine absolute Minderheit. Das waren in den anderen, in osteuropäischen Städten, zum Beispiel Prag. In Warschau war es was anderes, wegen der Solidarność natürlich. Aber es gab nicht diese Politisierung oder diese der Subkultur, die heimliche oder auch unheimliche, die gab es nicht. Insofern waren das wenige Leute und man darf auch nicht vergessen, dass auch in anderen osteuropäischen Staaten Fußball eine Angelegenheit der Arbeiterklasse war. Und die Arbeiterklasse hat sich auch dann letztendlich mit wenig zufrieden gegeben. Ab und zu mal ein bisschen große Klappe haben, mal gegen den Staat meckern, aber solange die Wurst geschmeckt hat, das Bierchen danach trinkbar war, im Stadion war. In den meisten Stadien Osteuropas war Alkohol verboten. Das heißt, man musste vorher oder nachher, weil da ja Fußballfans, wie alle überhaupt die Menschen, schlau sind, ist natürlich jeder, der also zum Beispiel auch in der DDR zum Fußball gefahren ist, es gab immer eine Tasche. Manche hatten wirklich Koffer, da kofferweise Alkohol dabei. Also harte Sachen, Bier, die man dann ins Schließfach, also man hat sich in den Zug gesetzt, ist meinetwegen von Berlin nach Dresden gefahren, hatte dann die Hälfte des Alkohols wurde ausgetrunken im Zug, der Rest wurde in den Schließfach gepackt, wurde einfach in der Gepäckabgabe abgegeben und bei der Rückfahrt eingelöst, damit es wieder was zu trinken gab, weil es gab nichts zu kaufen. Es war, war ein Wochenende, da die Kaufhallen hatten zu. Und man kam also nicht an Nachschub ran, aber das wurde organisiert im Ausland ähnlich. Oftmals wurde es auch weggenommen, natürlich klar, das kam auch vor, ja, dass man es gerade in Osteuropa wurde einfach alles wahllos rigide weggenommen und es gab einen Knüppel und zack war der Alkohol weg. Aber es wurden versucht, Möglichkeiten zu finden. Improvisationstalent braucht man im Osten. Ganze Leben war ja Improvisation.
Ja, gut, das kenne ich auch noch. Ja, das den Erzählungen. Ich war ja noch sehr jung, als die Mauer fiel, aber ich glaube, wo das halt tatsächlich doch nochmal anders war, was also dieses, vielleicht so eine politische Aufladung betrifft, ist natürlich so der Balkan, also der Beginn des Jugoslawienkriegs, also der Zerfall Jugoslawiens, diese ethnischen Konflikte, die auf einmal wieder aufbrachen, 10 Jahre nach dem Tod von Tito und nach dem Ende des Kommunismus. Das behandelst ja auch jetzt in deinem im neuen Jahr erscheinenden Buch über Arkan der Tiger, der ja viele seiner Mitstreiter, also für serbische Milizen ja in Fußballszenen rekrutiert hat, ne? Bei Partizan Belgrad oder Roter Stern Belgrad?
Roter Stern, ja.
Roter Stern, okay.
Ja, ja, also der Staat Jugoslawien begann zu erodieren, weil die Wirtschaft nicht mehr funktioniert hat. Also es wie häufig, die Leute hatten nicht mehr genug zu essen und verloren ihre Jobs. Und da blühte dann plötzlich der nationalistische Gedanke wieder auf. Das heißt, Serben, Belgrad erinnert sich, dass es eine serbische Stadt ist. In Zagreb das Gleiche, Montenegro, Slowenien. Also obwohl das, und man darf auch nicht vergessen, dass das von der Kommunistischen Partei Jugoslawiens gesteuert wurde.
Ja, Milosevic,
das heißt,
war ja.
Milosevic, genau, der zwar später sich dann vom Kommunisten zum Sozialisten wandelte, aber trotzdem waren das natürlich Leute, das waren also gestandene Kommunisten, die plötzlich Milosevic entdeckte dann diesen Serben in sich und hat dann auch auf dem Amselfeld diese Rede gehalten, dass nie wieder ein Serbe geschlagen werden darf. Ja. Er sagte natürlich nicht, von wem er geschlagen wurde, aber jedem war klar, er wurde vom Kroaten geschlagen, vom Bosniaken, vom Albaner, vom Slowenen, bla bla bla. Und das hat natürlich den Serben wahnsinnig viel zu, also die waren natürlich völlig begeistert von dieser Idee, auch relativ einfach, ja. Wenn du selbst nicht genug hast, dann haust du einfach deinen Nachbarn einen auf die Nuss und dann hast du was, ja. Um es vereinfacht darzustellen. Ich hatte schon gesagt, dass die Arbeitslosigkeit war groß, also Anfang der 90er Jahre hatte Jugoslawien eine Arbeitslosenquote von über 20%, was schon sehr hoch ist, ja. Vorher gab es natürlich auch es gab die Vollbeschäftigung. Danach nicht mehr. Und wer besonders darunter zu leiden hatte, war die junge Generation. Das heißt, ganz viele Ausbildungsplätze waren verloren und sie hatten auch, kann man so ein bisschen vergleichen, auch mit den 90er Jahren in Ostdeutschland, ja, wo es halt einfach wahnsinnig schwierig oder schwieriger gewesen ist, sich einfach so eine gute Arbeit zu finden und ein gutes Leben damit zu finanzieren. Also sie waren arbeitslos, junge Leute, die keine Ausbildung hatten, perspektivlos, sucht euch irgendwelche anderen Metaphern oder blödsinnigen Adjektive aus, die das beschreiben. Und dann kam es plötzlich diesen Fußballverein, insbesondere Roter Stern Belgrad, der halt von Milosevics Geheimdienst unterstützt, besonders stark war, wenn es darum ging, Jugendliche zu rekrutieren. Das heißt, es gab das Angebot, du wirst Mitglied der Delir. Die haben sich dann auch sehr schnell, also Arkan, Seko Raznatovic, bekam die Aufgabe den Auftrag vom jugoslawisch-serbischen Geheimdienst. Der war stark serbisch geprägt und sollte die jungen Fans von Roter Stern Belgrad, also die Delir, zusammenführen und zu einer schlagkräftigen Elite formen, die den nationalistischen Gedanken von Milosevic nach Jugoslawien tragen sollte, in die einzelnen, hauptsächlich natürlich die serbischen Städte, aber auch da überall ja auch sehr große serbische Diaspora gab, auch überall den serbischen Gedanken verkünden. Ne? Und das hat, er hat das umgesetzt, es gab auch ein bisschen Geld dafür. Und plötzlich gab es für viele junge Rabauken, also gerade auch Leute aus der Arbeiterschicht, die jetzt keinen hohen Bildungsstand hatten, die gar keine Perspektive hatten, also außer vielleicht in den Westen zu gehen, aber damals waren Jugoslawen nicht mehr so wohl gelitten. Mhm. Haben auch kein einfaches Visum bekommen, weil die Zeit der großen Gastarbeiterströme vorbei war. Es gab eine Heimat, es war der Fußballverein. Es gab eine Ideologie, die den kleinen Dummkopfen gesagt hat, ihr seid stark. Mhm. Gleichzeitig begann Akan sie für den Straßenkampf auszubilden. Mhm. Also es mussten zum Beispiel, alle, die da eine Rolle gespielt haben, es waren, ich sag jetzt mal, vielleicht 1000, ja, die wirklich damit gemacht haben, das war schon relativ vieles, haben Nahkampfausbildung gemacht, sind in Boxclubs gegangen, haben sich illegale Waffen besorgt und haben dann quasi so den Bürgerkrieg oder den Krieg schon geprobt. Mhm. Dann gab es immer noch eine jugoslawische Liga, das heißt, die gab es sogar noch relativ lange, also bis 90. Das heißt, es gab die großen Spiele bei Dynamo Zagreb oder in Laibach, Ljubljana, Split, wo große Gruppen von Serben aufgetaucht sind und dort Remi-Demi veranstaltet haben. Aber natürlich auch die entsprechenden Gegner, nationalistisch konnotierte Kroaten, Slowenen, Montenegriner, bla bla bla, ja, Albaner, die also auch nichts anderes im Sinn hatten, als über den Fußball ihre Ideologie zu vertreiben.
Ja, also verbreiten. Das war in vielen anderen Balkanstaaten ähnlich.
Zumindest wenn man Jugoslawien betrachtet, ja. Da war es eine der kräftigsten Möglichkeiten, den Hass auf die jeweils andere Ethnie auszudrücken und das, was später in den Kriegen umgesetzt wurde, auch mit Morddrohung war normal, also vergasen, war der Minister, meinem Gegner gewünscht hat.
Ich habe eine Frage, weil es ist ja wirklich ein Phänomen, das ist ja beim Fußball, durchzieht sich das ja seit Jahrzehnten, also dass ich eigentlich auch, wo du denkst, so, okay, ich frage jetzt mal ganz naiv, ne, als Nicht-Fußballfan. Und als ich Fußballfan war, da war ich ein Kind und da habe ich jetzt keinen Hass, ich war Dortmund-Fan und ich habe keinen Hass verspürt auf Bayern, also oder auf Schalke, so zum Beispiel. Warum ist es eigentlich bis heute so, dass sich eigentlich Leute auf die Schnauze hauen, bloß weil sie an einem anderen Fußballclub anhängen? Und warum ist gerade Fußball eigentlich dann sogar ein Instrument gewesen im jugoslawischen Krieg, damit sich wodurch Leute tatsächlich im Endeffekt sich dann nachher gegenseitig in den Kopf schießen, so, oder schwer verletzen? Warum ist es gerade Fußball? Also klar, weil Fußball ein Volkssport ist, wo die Emotionen hochkochen, okay.
Aber es große Massen an jungen Männern dort anzutreffen waren.
Also mir ist das wirklich wieder aufgefallen, als wir jetzt.
Ja, junge Männer, junge Männer, die sich dort sammelten.
Ja.
Die Kirche hat damals nicht die Wirkmächtigkeit gehabt, obwohl dann irgendwann 3 Wochen später jeder Serbe natürlich auch ganz tief den orthodoxen Glauben sich wiederentdeckt hat, der während Tito natürlich unterdrückt wurde, also jegliche Religion wollte er ausmerzen. Aber es kam diese nationalistische Ideen kam wieder durch, aber bei jungen Männern. Mhm. Also junge Männer. Frauen sind dafür nicht so anfällig. Heute wäre es vielleicht anders, wo mehr Frauen in die Stadien gehen. Aber junge Männer und junge Männer häufig aus bildungsfernen Haushalten, Arbeiterkinder, denen auch so ein bestimmtes Bildungspotenzial gefehlt hat, die sich auch nicht für humanistische Bildung interessiert haben, die waren dort anzutreffen in großen Mengen. Da gab es die Lieder, die ihnen dann den Nationalismus geradezu eingeimpft haben, die ihnen auch die Feindschaft zu ihren slawischen Brüdern wieder zurückgegeben haben. Und sie haben das natürlich einfach auch gerne angenommen, weil sie plötzlich auch, weil sie eine Bedeutung hatten, weil sie nicht mal der arbeitslose Scheißjugo waren, der von Mutti lebte und zu Hause sich mit 3 Schwestern Zimmer teilen musste, sondern sie waren künftige serbische Helden.
Ja.
Die haben dem himmlischen Volk angehört, der Serben.
Naja, die psychologische Komponente ist mir klar, aber ich habe mir trotzdem mal, ja gut, warum gerade Fußball, weil zum Beispiel...
Na, weil dort die größten Massen anzutreffen waren.
Ja, aber okay? die SA zum Beispiel oder Mussolini Schwarzheim haben sich ja nicht aus Fußballhorden rekrutiert, weil Fußball ja wahrscheinlich auch in den 20er Jahren und frühen 30er Jahren einfach natürlich nicht dieses Standing hatte.
Aber bedenke doch mal die Zeit, Milosevic hatte keine Zeit zur Verfügung. Es war ihm ja klar, dass es zu dem Krieg kommen würde und sein Ziel war quasi ein serbisch bestimmter Staat, wo die anderen quasi von den Serben, wo der Serbe sagt, wo es lang geht und der Rest hat nach der Knute zu wandeln. Mhm. Das heißt, es gab wenig Zeit und du weißt ja, wie lange es gedauert hat, den SAA-Apparat aufzubauen, so eine Parteiarmee, da sprechen wir ja von 5 Jahren. Ja. Ja. Und in Serbien muss das viel schneller gehen, das musste innerhalb von Monaten passieren.
Na gut, okay.
Und die Leute waren halt auch da, Ne? Natürlich waren sie, was, kann man das schon mit der SA vergleichen? Also ähnliche.
Die, so ähnlicher Typ Mensch oder ja, Typ Mann, der ja, da angezogen wird.
Ja, Mann,
Typ
Mann.
Gewaltmensch oder mhm. Gewaltmann.
Ja. Genau.
Ja. Ja.
Die haben dem auch natürlich, bei SA spielen noch andere Rolle, Geschichten eine Rolle aus der Weltkrieg und so weiter, aber trotzdem hat ja Milosevic diesen serbischen Menschen auch gesagt, ihr seid, man will euch eure Religion nehmen, man will euch euer Land nehmen, mhm. man will euch euer serbisches Bewusstsein nehmen, man will euch alles nehmen, was euch ausmacht. Ja. Mhm. Man will eure Frauen vergewaltigen, euch die Schwänze topieren und so weiter. Ja.
Mhm.
Und das gleichzeitig auch noch mit der Möglichkeit dann so paramilitär zu werden, mhm. natürlich nicht in die jugoslawische Volksarmee einzutreten, das waren ja dann auch junge Männer, die gezogen wurden, die von den Dörfern kamen, sondern in ein besonderes Regiment einzutreten, was nicht vom Staat finanziert wird, Gott sei Dank, weil da hast du halt nicht 10 Mark verdient, sondern eben ein Vielfaches mehr.
Mhm.
Sehr viel von Auslandsserben oder Kroaten oder wo auch immer das Regiment stationiert war, in welchem Land.
Mhm.
Aber es gab mehr zu gewinnen, außerdem gab es Kriegsbeute.
Mhm.
Also der normale serbische Soldat in der Volksarmee, JNA, die damals ja noch unterwegs war, der hat natürlich keine Beute machen dürfen.
Mhm.
Ja. Aber der Paramilitär schon. Da konnte er machen, was er wollte. Er konnte vergewaltigen, er konnte alte Opas erschießen.
Ja, gut. Ich meine, diese ganzen Bürgerkriegsgräuel, nicht Bürgerkrieg, also diese ganzen Kriegsgräuel aus Jugoslawien, aus diesem zerfallenen Jugoslawien, diese ethnischen nationalistischen Konflikte, das ist ja irgendwie bekannt, wenn man sich ein bisschen mehr mit diesem Thema beschäftigt. Ich habe das mal gemacht vor etlichen Jahren. Ich finde das immer noch ultra komplex. Okay, jetzt ist er seit etlichen Jahren ist es natürlich in dem Sinne befriedet. So, ich glaube, das Kosovo war so die letzte Enklave, die sich noch so abgespalten, oder Montenegro, glaube ich, eins von beiden. So in Mitte der Nullerjahre. Das war, wo die Zeit der großen Bürgerkriege eigentlich schon. Genau, aber da gab's keine Toten mehr. Das letzte war ja wirklich dann der Krieg 1999 gegen Milosevic, wo die NATO ein bisschen sehr einseitig eingegriffen hat. Aber zumindest ist mir das auch bekannt, unter anderem auch durch das Gespräch mit dir letztes Jahr, aber auch wenn man sich, wie gesagt, damit beschäftigt, so jemand wie Akan, der Tiger, der ist einfach ein Name und der hat halt eben die Leute unter gewaltorientierten jungen Männern, männlichen Fußballfans halt rekrutiert. Und das macht es halt auch nochmal interessanter. Ich weiß nicht, ob das in anderen Ländern auf der Welt auch so ist, dass du quasi so Paramilitärs, die halt.
Ja, in der Ukraine am Anfang,
ja,
sehr viele auch? Freiwillige Regimenter, Azov zum Beispiel auch, waren sehr. Die
haben auch so eine Fußball-Connection.
Es gibt bei allen alle großen ukrainischen Vereine, ich sag mal Schachtar Donetsk, da natürlich besonders extrem, weil er auch vertrieben. Dynamo Kiew, Karpaty Lwów, Dnipropetrovsk, Chernomorets, Odessa und so weiter. Die hatten auch alle sehr große Ultragruppen, als der Krieg begann. Also 2014 würde ich jetzt einfach mal sagen, dass der Krieg da auch schon begann.
Ja.
Und damals war die ukrainische Armee hatte damals ein paar 10.000 Leutchen, die war schlecht ausgerüstet. Und es gab dann sehr, sehr schnell unter Fußballfans, Ultras, junge Männer, ja, gab es sehr viele Aufrufe, in freiwilligen Regimenter einzutreten, die später, viele sind alles heute reguläre Regimenter, also ist ja auch aufgegangen in der regulären ukrainischen Armee. Aber es gab auch einen sehr, sehr hohen Blutzoll. Also sind sehr, sehr viele Ultras für ihr Land gestorben. Und es ist auch immer noch so, dass unglaublich viele Ultras im Ukraine-Russland-Krieg dabei sind. Wenn man sich die Bilder anschaut, dann viele von ihnen haben dann auch Embleme ihres Vereins an ihren Uniformen dran. Ja. Und es gibt auch ganz viele YouTube-Kanäle, wo ukrainische Ultras über ihre Kriegserlebnisse berichten. Das spielt nach wie vor eine große Rolle. In Jugoslawien war es auch so. Ganz extrem zum Beispiel, dass man heute in vielen Stadien, zum Beispiel in Pristina oder noch viel größer in Zagreb, da gibt es Denkmale, die an die im Krieg gestorbenen Paramilitärs, alias Ultras, Fußballfans erinnern, nennen sie wie du willst. Für die einen sind es Helden, für die anderen Mörder und Vergewaltiger. Und es gibt zum Beispiel in Zagreb am Stadion Maximir gibt es ein Relief, ein ziemlich großes, direkt am Eingang aus. Und dann siehst du, am Anfang links siehst du Fußballfans mit Fahnen, die sich dann quasi in Soldaten verwandeln. Ne? Also das heißt, rechts sind dann nur noch Soldaten zu sehen. Ne? Und das erinnert an die gefallenen Fußballfans von Dynamo Zagreb.
Ja.
Also es gab es in allen Ländern. Also alle Fußballgruppierungen in Jugoslawien haben ähnlich starken Blutzollgerichte, wie das heute auch in der Ukraine der Fall ist.
Okay, also theoretisch haben dann wirklich, also Fans von Vereinen, die ein paar Jahre vorher noch gegeneinander gespielt haben, wie Zagreb gegen Belgrad, haben dann ein paar Jahre später aufeinander geschossen in diesen verschiedenen Regimenten. Okay.
Aber manchmal auch miteinander Handel getrieben. Mhm. Ist ja nicht so, dass diese paramilitärischen Einheiten, die waren natürlich also gerade die von Akan bestimmten Tiger, bestanden so. Also diese Fußballfans waren auch Kriminelle. Mm. Es waren auch gedungene Mörder. Mm. Viele von ihnen. Ne? Mm. Es waren jetzt keine ehrenhaften Nationalisten, die nur Tee getrunken haben und ansonsten so diese Stefan gebetet haben den ganzen Tag. Ja. Sondern das waren natürlich auch böse Menschen, bösartige Menschen, Kriminelle. Wo es auch so immer auch häufig auch wieder vorkam, dass zum Beispiel bei der Belagerung von Sarajevo, es gab dann also Paramilitärs, die in Sarajevo waren, die teilweise auch von kriminellen Banden bezahlt wurden, Fußballfans, die dann mit den Serben auch Dinge getauscht haben. Mhm. Das heißt, es wurden dann auch Panzer von den Serben gekauft. Mhm. Ja. Also es gab also weiterhin so einen Handel. Ne? Mhm. Also die Leute, die das Sagen hatten, die hatten immer auch noch einen Kontakt untereinander, kannten sich auch von früher. Mhm. Und es gab immer wieder Tauschgeschäfte. Mhm. Aber man konnte auch alle möglichen Leute freikaufen. Ist auch nicht so gewesen, dass also viele von diesen paramilitärischen Einheiten, da sind ja gar nicht so viele Leute gestorben. Mhm. Ne? Also es gab zwar viele Gefechte, aber es wurde oft in die Luft geschossen und meistens war es so, dass wenn AK mit seinen Tigern zum Beispiel in Bosnien irgendein Dorf eingenommen hat, haben sie das vorher ausgekundschaftet und die Leute im Dorf wussten noch Bescheid, da aber gerade kroatische Armee damals faktisch nicht existierte, also als die Kroatien zum Beispiel gefallen haben, ja. Es sind ein paar Polizeieinkräfte und so lokale, aber die Feuerkraft lag eindeutig auf Seite der Serben. Das heißt, die sind da rein, haben die Luft geballert, haben vielleicht drei Polizisten exekutiert, haben ein paar alte Omas erschossen und natürlich Frauen vergewaltigt, aber nicht so viele. Ja. Mhm. Und vielleicht die kroatischen Bürgermeister noch aufgehangen an seinen Eiern. Okay. Aber ansonsten, dann wurde auch mal vielleicht einer aus Versehen erschossen von ihnen, aber eigentlich eher selten. Mhm. Weil natürlich wussten die Verteidiger, auch wenn sie einen von denen töten, dann wird es noch tausendmal schlimmer. Mhm. Und dann sind die, also in die Dörfer rein, die natürlich halb serbisch, halb kroatisch, bosniakisch, wie auch immer waren, einen wurden vertrieben. Beziehungsweise du konntest die auch freikaufen, wenn du Geld hattest, dann warst du natürlich auch selbst als Kroate wohlgelitten. Mhm. Dann hast du deinen Abzug bekommen, konntest auch bestimmte Sachen mitnehmen. Mhm. Wenn du kein Geld hattest, dann wurdest du vertrieben und wenn du Pech hattest, auch erschossen. Mhm. Aber es gab natürlich auch wirklich ethnische Säuberungen, Exekutionen. Aber eigentlich ging es ihnen nicht darum. Ja. Sondern denen ging es darum, den Gegner zu vertreiben, also den Gegner. Ja. Und alles, was nicht jeden nagelfest war, mitzunehmen und zu verkaufen. Mhm. Wälder zu, wenn da irgendwie schöne Wälder waren mit alten Buchenholz, dann wurden die innerhalb von ein paar Monaten kam Trax aus Italien und das Holz exportiert und alles wurde mitgenommen, was nicht niedennagelfest war.
Ist das eigentlich auch so ungefähr der Inhalt des Buchs von dir, an dem das jetzt nächstes herauskommt, über Akan und seine
Ja, Italien? Mein Teil halt. Er hatte auch eine Vorgeschichte als Mitglied der Jugomafia, beziehungsweise auch als Vorgeschichte als Sohn eines des Befreiers von Pristina, also eines hohen Partisanenoberst. Dann gibt's die Vorgeschichte, wie er eben als Mitglied der Jugomafia in Westeuropa unterwegs ist, aus Gefängnissen ausbricht. Mhm. Dann hat er als Killer für den jugoslawischen Geheimdienst gearbeitet. Die Geschichte gibt's auch noch.
Ja, ich glaube, das hatten wir beim letzten Mal schon ein bisschen beeindruckt. Genau, also in der ersten Folge mit dir.
Das ist ein Teil des Buches, ja. Ein Teil. Ja. Aber man darf auch nicht vergessen, dass die Tiger ja auch nur bis 1995 existierten. Dann wurden sie aufgelöst, also nach dem Bosnienkriegen wurden teilweise integriert in so eine Elitetruppe des serbischen Geheimdienstes. Aber offiziell sind die auch gar nicht Tiger, sondern Srpska Garda, also serbische Garde. Mhm. Tiger war die Bezeichnung, weil sie halt den Tiger-Emblem hatten als Kennzeichnung ihrer Einheit. Ne? Und natürlich Akan auch gelegentlichweise Tiger hochgehalten hat, um öffentlichkeitswirksam den Fernsehkameras der Amerikaner, Briten, Engländer, auch manchmal Deutschen zu zeigen, woran man ihn erkennen kann, was sein Wahrzeichen ist und die sich natürlich auch gierig auf alles gestürzt haben, wo Akan drauf stand.
Mhm. Ja, ich werde das auf jeden Fall lesen, dein Buch, und vielleicht unterhalten wir uns dann nochmal darüber. Ich würde jetzt zum Ende kommen.
Erwarte das.
Erwartest das. Gut, dann machen wir das bestimmt nochmal, Frank. Ich würde jetzt mal zum Ende kommen. Ich will noch kurz einen Verweis geben auf dein anderes Buch. Nee, ist das das einzige Buch, was du noch zu Fußballfans
geschrieben hast?
Das Stadion Partisan?
Es gibt Stadion Partisan nachgeladen, eben noch im Mitteldeutschen Verlag zu kaufen.
Ja.
Da geht es um Fußballfans und Hooligans in der DDR.
Ja.
Aber auch mit diversen Auswärtsfahrten
ja.
ins sozialistische Ausland.
Ja, da hast du ja schon ein bisschen Einblick. Hast du
genau. Und dann gibt es da meine Texte, die ich ja seit 20 Jahren Osteuropa besuche. Mhm. Gibt es noch ein anderes Buch, das heißt Ausflüge in den wilden Ostfußball. Das gibt es auch zu kaufen. Das ist letztes Jahr rausgekommen. Das sind so gesammelte Texte zur osteuropäischen Fußballgegenwart.
Ja. Das ist ein guter Titel für die Folge. Ausflug in den wilden Ostfußball. Ich glaube, so nenne ich das.
Streifzüge in den wilden Ostfußball.
Streifzüge, das ist ja noch besser.
Entschuldigung.
Ja, das ist
genau.
ja noch besser. Ja, ja. ja das ist noch ja.
Genau. Da kann man das wunderbar nachlesen, wenn man Lust hat. Oder man lauscht meinen unsterblichen Versen. Nochmal gleich.
Ja, ich würde zum Ende einfach nochmal fragen, Frank, warum denn eigentlich, also warum hast du so ein Faible für osteuropäische Fußballkultur oder Fußballspiele, Fußballfankultur? Woher kommt das? Also einfach so natürlich aus der DDR-Vergangenheit und dass dir das natürlich irgendwie immer näher war als der Westen?
Ja, wir haben ja heute in diesem kleinen Örtchen, wo wir übernachtet und das schöne Gespräch gehabt, als wir diese Häuser sahen, diese riesigen Häuser, die alle, also die eine Patina hatten, ja, die eine Geschichte zu erzählen hatten.
Die Zeit ist ein bisschen stehen geblieben natürlich in den genau. kleineren Städten hier in
Tschechien. Und das, was mich natürlich auch wahnsinnig anspricht, das hat man auch im Osten, also dieses Unfertige, das Rohe, das Unbehauene, auch dieses plumpe Machismo in all seiner Lächerlichkeit, aber auch manchmal auch Schönheit. Mm-hmm. Also nicht jeder serbische Fleischberg ist ja ein Arschloch. Ja. Also ich mag auch Läuse manchmal, ja, und ich mag auch, wenn die Ratten, zum Beispiel erinnere dich an vor zwei Tagen in Bratislava, wo bei diesem Pseudo-Italiener saß und die fettesten Ratten der Welt sich neben unserem Tisch tummelten.
Gut, das brauche ich jetzt nicht unbedingt, aber ja, gehört.
Das sind aber vielleicht. Die Dinge trotzdem, das ist für mich jetzt auch eine Form von Romantik, nicht dieser durchorganisierte Westen, also das gefällt mir einfach nicht. Ich habe einfach das wieder schätzen gelernt. Das hat natürlich auch was mit meiner vielleicht DDR-Sozialisation zu tun, weil das auch so ein kaputtes Land war. Aber ich mag auch das Kaputte oder das Unfertige, das Rohe, das Fastfertige, das nicht zu Ende geratene. Ich mag diese Regionen auch in ihrer ganzen Bösartigkeit manchmal, aber sie können auch unheimlich schön sein. Mhm. Es gibt auch eine Schönheit. Man trifft überall unglaublich freundliche Menschen, die sich einfach freuen. Man darf mit ihnen nicht über Politik reden, das darf man nicht machen. Ja, man sollte auch nicht sie über Hitler reden lassen, egal in welche Richtung das geht.
ja.
Sondern einfach mit ihnen zusammen Schnaps trinken, ja, Kaffee trinken, sich ihre Weinberge anschauen, ihre Wohnungen, einen mit ihnen kiffen, ja, das ein schönes, ordentlichen Schnaps trinken.
Mhm.
Und das macht Spaß und da bekommt man auch sehr, sehr viel zurück von diesen Leuten, von den Menschen im Osten, wie ich es im Westeuropa selten erlebt habe. Ja, das sind jetzt nur einige der Punkte. Ich könnte jetzt noch 500 andere erzählen, aber wir müssen jetzt auch aufhören, oder?
Genau, das würde den Rahmen sprengen. Aber na gut, wir jetzt bei Slovan Bratislava waren, das war ja hier Champions League Qualifikationsspiel. Das ist ja, Slovan Bratislava ist ja der FC Bayern aus der Slowakei. Das ist ja alles trotzdem, also wobei ich trotzdem sagen muss, ist gut, ich war jetzt auch, glaube ich, wirklich 20 Jahre nicht mehr in einem Fußballstadion, also nicht in einem Profiliga-Fußballstadion. Natürlich ist das schon alles auch irgendwo durchorganisiert, aber trotzdem hatte trotzdem noch sowas. Charmant unfertig ist immer noch irgendwo. Also meine Paranoia im Vorfeld, dass ich meine Powerbank nicht mit reinnehmen kann, weil das als gefährliches Wurfgeschoss gelten könnte. Das wäre wahrscheinlich sogar, wenn ich Bayern München in den Stadion gehen würde, vielleicht wäre das wirklich sogar so. In Bratislava juckt das keine Sau. Da wirst du einmal kurz guckt, der Typ hat nicht mal in die Tasche gegangen, guckt, was das ist. Und dann kann man sich da hinsetzen. Man ist sehr nah dran am Spielfeld. Es ist nicht alles so, du weißt halt, da sitzt jetzt halt nicht irgendwie, keine Ahnung, irgendwie die Zone oder so.
Das ist einfach auch noch volksnah.
Ja. Das ist tatsächlich volksnaher, ja, genau.
Und wir hatten auch die, darfst du auch nicht vergessen, diese 300 Fans von Zrinjski Mostar, alles ehrenwerte Herzegowiner, denen es sogar gelungen ist, in der zweiten Halbzeit eine ordentliche Pyro-Show zu veranstalten. Ja, das Stadion war schön eingenommen. Ich habe es gar nicht mitbekommen. Warum eigentlich? Ja.
Ja, weiß ich auch nicht. In die falsche Richtung geguckt.
Du hast mich darauf hingewiesen, als es schon vorbei war.
Jetzt ist es in
aber das war, ja. Aber man hat eben noch diese herzegowinischen Fleischmonster mit kroatischem Hintergrund. Ja.
Ja, das ist richtig. Ja.
Und das hat auch, finde ich, auch so durchaus nette Momente gehabt.
Genau. Sogar, also so ein hochklassiges Spiel, genau. Und ja, Frank, ich kann das schon verstehen. Ich habe ja auch so ein Osteuropa-Fable entwickelt, so in den letzten Jahren. Und ja, Freue mich drauf, was noch kommt. Aber Fußballfan werde ich trotzdem nicht mehr. Dafür bist du ja zuständig. Wer da mehr wissen will, lese deine Bücher. Ich verlinke natürlich deine Wikipedia-Seite. Da sind ja auch alle Schriften und Texte und Bücher von dir aufgelistet. Und ansonsten, ja, hören wir uns spätestens im neuen Jahr, wenn du in Leipzig bist zur Buchmesse und dein Buch über Arkan vorstellst.
Genau, und mit ziemlicher Sicherheit bei unserem Freund Jörg im Felsenkeller.
Selbstverständlich. Wo sonst?